Das ist das feministische Streikradio. Von Mitternacht bis Mitternacht, ohne Pause. Ein mehrsprachiges Programm von Radios aus der ganzen Schweiz.
Und schon startet die dritte Stunde von unserem 24-Stunden-Programm «Feministisches Streikradio». Liebe HörerInnen von Kanal K, Rabe, Radio X, Radio Lora, jetzt geht es los mit einem Talk, den du in den ersten 40 Minuten dieser Stunde hörst. Diesen Talk habe ich selber letzten März mit Miriam Sutter geführt. Sie hat zusammen mit der Natalia Widlatz das Buch «Hast du Nein gesagt?» geschrieben, ein Buch über den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Und ja, das Thema ist natürlich hochaktuell. Jetzt auch gerade in der jetzigen Sommersession haben sich der Ständerat und der Nationalrat können einigen auf ein «Nein heisst Nein plus plus». Also wir sind noch nicht bei einem «Nur Ja heisst Ja, der Kampf geht weiter». Einiges ist passiert, zumindest hat es jetzt mal die Reform gegeben oder kommt jetzt durch. Aber ja, das Thema ist auch am heutigen 14. Juni ein brennendes Thema und darum hören wir jetzt in den Talk rein. Zuerst hörst du mich selber, wie ich den Aufbau des Buches erkläre und dann hörst du natürlich die Autorin Miriam Sutter, die mehr Einblicke in den Inhalt dieses Buches gibt.
Von Mitternacht bis Mitternacht, ohne Pause. Das feministische Streikradio.
Ich werde schnell ein bisschen den Aufbau von diesem Buch erzählen, oder wie das so, ja, wie das so daherkommt. Es hat 3 Kapitel. Jedes Kapitel fängt mit einer Erzählung an von einer betroffenen Person. Die 3 Kapitel sind Polizei, Opferberatungsstelle und Schweizer Recht. Also es sind die 3 Berührungspunkte, die Opfer von sexualisierter Gewalt als erstes auch haben. Es kommen ExpertInnen, PolitikerInnen zu Wort, also darunter auch prominente Personen. Das Vorwort hat Franziska Schutzbach geschrieben. Sie kennt man als Autorin vom Buch «Erschöpfung der Frauen». Die Agota Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt, die sehr aktiv ist in den sozialen Medien, auch als Referentin, Kolumnistin und dann eben politisch hat er es geschafft. Jemand von der SP, Tamara Funicello und Karin Keller-Sutter, FDP-Bundesrätin. Und zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, ist sie noch die Vorsteherin vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement EJPD gewesen. Ja, so hat er im letzten Kapitel sowohl eine Stimme aus dem bürgerlichen Spektrum als eben auch aus dem linken mit der Funicello. Das ist doch schon mal eine gute Ausgangslage. Was ich an diesem Buch besonders gelungen finde, ist, dass jedes Kapitel mit einer Erzählung anfängt, wie schon gesagt. Und wer jetzt da erwartet, dass typische, stereotype Opfer und Täter sind, also dass irgendwie ein Täter aus dem Dunkeln auftaucht und eine Frau zur Nacht auf der Straße vergewaltigt, der liegt völlig falsch. Also es sind Erzählungen, wo man wirklich auch stutzt und denkt, aha, das ist auch sexuelle Gewalt, das sind sexuelle Übergriffe, das ist Belästigung. Das haben eben sehr viele von uns schon mal erlebt. Und der Täter ist nicht irgendwo plötzlich aus dem Nichts heraus auftaucht. Das ist auch interessant. In jeder Erzählung gibt es so, also das ist echt ein gemeinsamer Nenner, dass man schon mal die Vorgeschichte hört, woher kennen sich die Leute, woher kennen sich Täter und Opfer. Und es wird klar, sie kennen sich, in jedem Fall schon vorher, oder sei es auch nur, dass sie an einer gemeinsamen WG-Party sind. Der Übergriff selber ist relativ kurz, das ist eigentlich auch so ein gemeinsamer Nenner. Und das Nachspiel, also alles, was nachher kommt, ist auch der grösste Teil dieser Erzählungen, erstreckt sich bei uns über das ganze Leben von diesen Frauen. Also es wird beschrieben, dass es ein sehr kräftezehrender Prozess ist, egal ob man es jetzt wirklich zur Anzeige bringt oder ob man einfach sonst das Leben lang damit gekämpft hat. Und alle 3 Beispiele zeigen, welche Lücken, welche Missstände, Mythen, Vorurteile und Nachlässigkeiten dass es im Umgang mit den Opfern gibt. Wir haben jetzt nicht Zeit, über alle 3 Erzählungen ausführlich zu reden, aber Miriam, es wäre sicher gut, wenn eine zusammenfassen würde, so vielleicht die du am wichtigsten findest für unser Gespräch in dieser Stunde.
Ja, also ich würde eine wählen, die sich eben explizit nicht nur ums Recht dreht, weil wir jetzt schon sehr viel Raum, oder es wird später auch nochmal wahrscheinlich mehr Raum einnehmen, aber einfach um das Buch noch halt so ein bisschen besser illustrieren, das ist die erste Geschichte, also mit der fängt das Buch eigentlich an. Und das ist die Geschichte von einer Frau eben an dieser WG-Party, wo etwas passiert, wo sie so nicht hätte wollen. Ich tue jetzt nicht einerseits wollte ich nicht spoilern und andererseits weiss ich nicht, was für Menschen das zulassen und vielleicht nicht so gut können zu Sachen gehören. Aber es passiert auf jeden Fall ein Übergriff. Und sie flüchtet dann in dem Sinne aus dieser WG in dieser Nacht. Und es ist mitten in der Nacht. Es ist eine junge Frau allein, irgendwo in einem Vorort. Und es ist nicht Wochenende. Also weißt, ich fahre ja mit nur Nachtzug oder so. Das war in dem Fall jetzt nicht der Fall gewesen. Und sie ist schwer schockiert in dem Moment. Vielleicht auch schon traumatisiert, aber auf jeden Fall unter Schock. Und hat schon die Polizei angerufen, bevor sie auf die Straße raus ist. Dann kommt die Polizei und sie geht halt zu ihnen und sagt, hey, mir ist das und das passiert, könnt ihr mich bitte heimfahren? Und sie kommt dann zur Antwort über, dass das nicht die Aufgabe von der Polizei ist, dass das kein Taxiunternehmen ist, aber wir können sie zum nächsten Taxistand fahren. Und das ist ein Beispiel aus dieser Geschichte, wo halt wirklich auch ein Missstand aufzeigt, wo wir uns auch darauf konzentrieren im Buch. Und zwar ist das die Sensibilisierung bei der Polizei oder eben sehr oft, nicht immer, aber sehr oft die fehlende Sensibilisierung und das fehlende Bewusstsein und Feingefühl für die Thematik. Es gibt dann noch einen zweiten Teil in diesem Kapitel, wo ich probiert habe, so eine Aufarbeitung zu machen von diesem Vorfall. Also von diesem Vorfall im Sinne, dass die Polizei gesagt hat, sie wollen sie nicht heimfahren, sie können sie nicht heimfahren. Und das lasse ich glauben, es liest sich wie ein Krimi. Und ich lache jetzt, weil ich halt noch sehr präsent habe, wie die Recherche war. Und es war wirklich irrsinnig gewesen. Also das, was man im Buch lesen kann, hat sich in zwei Tagen abgespielt. Und ich habe am Schluss wirklich gedacht, hey, sorry, aber es kann doch nicht sein. Also das ist doch ein Klischee. Um es einfach kurz anreissen, man hat zuerst behauptet, das sei nie passiert, der Vorfall. Es gäbe keine Aufzeichnungen aus dieser Nacht. Man hat sich auch sehr, sehr vehement geweigert, mir zu sagen, was denn die Konsequenz wäre, wenn das passiert wäre. In einem zweiten Schritt hat man sich dann immerhin darauf eingelassen, mit mir das Gespräch zu haben. Es war eine andere Person allerdings. Und hat mich beraten, was denn die Konsequenz wäre, was auch sehr spannend ist. Das kann man auch nachlesen. Und dann hat man plötzlich Aufzeichnungen gefunden aus dieser Nacht. Und plötzlich hat man auch die Beamten gefunden aus dieser Nacht. Und das zeigt eben auch sehr gut auf, wie intern bei der Polizeistelle eine Fehlerkultur nicht vorhanden ist. Und also, das ist ein Riesenproblem.
Nimmst du an, sie haben einfach unsauber geschafft und die Infos nicht dokumentiert? Oder haben sie wohl Zeit schinden?
Hey, das ist halt jetzt, also das kann ich mir nicht sagen. Das weiss ich nicht. Für mich hat es sehr, sehr komisch gewirkt, insofern, dass ich mich auch gefragt habe, also es war nicht eine kleine Polizeistelle gewesen, aber trotzdem, ich habe mich gefragt, du redet ihr intern miteinander? Also das ist ja alles die gleiche Medienstelle. Dass jetzt ein bewusstes Verheimlichen von dem passiert ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann es halt natürlich nicht sagen.
Und ich kann schon weiter erzählen, eben die Geschichte jetzt von der ersten Frau, was passiert nach dem Kontakt mit der Polizei?
Genau, also sie geht dann heim, eben ist komplett im Schock, geht zum Glück schon in Therapie, also hat dort schon eine Anlaufstelle, wo sie sich kann helfen und beraten und beschließt dann eine Anzeige zu machen. Und sie erzählt dann in dieser Geschichte halt, wie sie die Einvernahme erlebt oder was sie für Erlebnisse hat eben auch auf der Polizeistelle. Und sie hat sehr fest das Gefühl gehabt, dass man ihr nicht glaubt. Und für sie ist das sehr fest mit den Fragen zusammengehangen, die man ihr gestellt hat. Und auch mit der Art und Weise, wie man ihr die Fragen gestellt hat. Und darum heisst das Buch halt auch «Hast du Nein gesagt?», weil das eine Frage ist, die man muss stellen. Also man muss fragen, hast du dich gewehrt? Wie hätte er sollen wissen, dass du nicht willst? Wie hätte er das sollen merken? Etc. Und das kann, also in vielen Fällen ist das auch retraumatisierend. Und ich glaube, es ist sehr schwer, um sich das vorstellen, wenn man das noch nie hat müssen durchleben. Aber das sind die Räume von diesen Einvernahmen. Oder wir sind jetzt hier in einem Radiostudio, wo eine Million Mal gemütlicher ist als so ein Einvernahmeraum. Und also nicht gegen euch ein Radiostudio, aber es ist jetzt auch schon nicht. Es ist halt ein Studio, oder?
Genau. Es ist kein Sofa, aber
genau.
Es ist kein Wellness-Spot.
Genau. Aber eben bei diesen Einvernahmen, viele Kantone haben keine spezialisierten Einvernahmeräume für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Es gibt Orte, wo es das gibt. Tatsächlich, aber das ist nicht Usus. Also sprich, du bist im gleichen Einvernahmeraum wie jetzt andere StraftäterInnen und Zeug innen einvernommen werden. Und das ist ein sehr, sehr, sehr karger Raum und sehr ungemütlich. Es gibt auch eine Illustration im Buch, die das sehr gut darstellt, finde ich, mit einem Stuhl. Du hockst dort, Also unter 6 Stunden kommst du dort nicht raus. So 6 bis 8 bis 10.
Mindestens ein Arbeitstag.
Ja, richtig.
So vergegenwärtigt.
Richtig.
Ohne mit, ja, vielleicht eine Mittagspause.
Richtig, ja.
Pause.
Ja. Also du kommst in den meisten Fällen, sicher, also alles, was ich jetzt beschreibe, ist so wie wir es im grossen Teil erfahren haben. Es gibt sicher Ausnahmen und die muss es auch geben. Aber du bekommst selten zum Beispiel Snacks angeboten. Weißt, es steht nicht irgendwie ein Körbchen mit Gummibärli oder so auf dem Tisch oder einfach so, oder mal eine Blume. Also es ist sehr, sehr, ja, karg und sehr harsch. Und dort hast du dann die erste Einvernahme, wo der Grundstein legt für deinen weiteren Prozess, wo unter Umständen, nicht unter Umständen, ich sehe in den meisten Fällen, Jahre geht. Und das ist für die Frau, eben, wo die erste Geschichte davon handelt, auch schlimm gewesen. Oder du bist dort, du fühlst dich eh schon nicht wohl, du musst dich rechtfertigen. Und dann wird dir noch das Gefühl geben, dass man dir eh nicht glaubt. Und das haben so, so viele Betroffene. Und ich glaube, das ist wie eine der ersten grossen Hürden, warum dass man nachher vielleicht auch nicht mag weitermachen, weil es bleibt nicht bei einer Einvernahme. Und etwas, was die Geschichte eben auch sehr gut aufzeigt, darum habe ich sie ausgewählt, ist, wie es nachher ist bei Gericht. Also es hört wie nie auf, weißt? Du bist bei der Polizei, du hast die erste Einvernahme, dann hast du die zweite, oder vielleicht die dritte mit der Stawa, mit der Staatsanwaltschaft, und dann gehst du vor Gericht. Und wir sind bei ihr beim Prozess dabei gewesen. Und das kann man sich im Fall nicht vorstellen. Das ist so... Also eben Gerichtssaal, again, ist ja nicht ein mega angenehmer, gemütlicher Ort. Aber ich habe dort wirklich auf die Uhr geschaut. Wir haben 12 Minuten lang hat man müssen über... Und ich tue es jetzt nicht ausparaphrasieren, aber man hat wirklich sehr explizite Sachen nachgefragt von diesem Übergriff. Und das haltest nicht aus. Also... Das haltest du nicht aus. Ich weiss nicht, wie Betroffene das aushalten. Und darum zeigt die Geschichte so viel. Oder? Also es ist wirklich etwas, was mir extrem eingefahren ist, ist so das Zusammenprallen von dieser sehr starken Fragilität und Verletzlichkeit mit dieser furchtbar brutalen Welt von der Justiz und von der Polizei.
Ja, ihr habt ja mit einer Psychologin auch geredet, die lange Zeit bei der Opferhilfestelle Frauenberatung sexuelle Gewalt in Zürich gearbeitet hat. Und sie sagt im Interview, im Prinzip passiere bei den Einvernahmen nochmal das Gleiche wie bei den Taten. Also sehr eine krasse Aussage, die ja, man natürlich auch ein bisschen erklären muss. Aber jetzt gerade, wenn du sagst, dass da wirklich Details nachgefragt werden und immer wieder müssen erzählt werden, es kommt ja dazu, dass sie am Schluss noch das Protokoll müssen unterschreiben müssen. Also sie während 8 Stunden mit diesem Ereignis konfrontiert und uns vielleicht maximal eine Stunde dauert, nicht mal, Viertelstunde.
Oder Sekunden.
Oder Sekunden. Mhm. Und es wird ausgedehnt, oder? Dann ist halt einfach die Frage, hilft es einem wirklich bei der Verarbeitung? Mhm. Grundsätzlich ist es gut, darüber zu reden. Klar, das sagen wir immer. Das ist, glaube ich, so konsenspsychologisch. Aber wenn man es einfach so erzählen muss und in so einem Raum, auf so einem Stuhl, mit denen gegenüber, die dann werden sein, ja, also dann erstaunt es nicht, dass eben nur 8% der Fälle angezeigt werden. Und das ist viel, viel zu wenig.
Mhm.
Und das ist einfach etwas, sicher mal eine Erkenntnis oder einfach etwas, was aus diesem Buch rausgeht, wenn man das so liest. Kanal K. Und so sind wir jetzt auch schon mitten im ersten Kapitel gelandet, im Polizeikapitel, und ich persönlich auch das Spannendste finde, gerade weil man auch weiss, dass es nicht so einfach ist, mit der Polizei zu reden. Das zweite Kapitel, Opferhilfe, sicher einfacher, oder es sind Personen, die sehr gerne Auskunft geben, weil es eben auch wichtig ist, dass man davor erfährt, was ist alles möglich, was wird dem angeboten. Es gibt ja auch Soforthilfe, einen Betrag, den man kann holen kann, wenn, eben, wenn gewisse Sachen erfüllt sind. Das sind alles Aufklärungssachen, die gut sind, wenn man das weiss. Aber bei der Polizei, eben, bist ja du am Anfang, seid ihr auch an eine sehr komische Kommunikation geraten, an eine Unsicherheit, was ist da genau passiert ist. Das Polizeikapitel ist darum auch sehr interessant, weil ihr auch in eine Polizeischule geht.
Mhm.
Ihr redet dort auch mit einer Ausbildnerin. Kannst du das beschreiben? Mary Wetzstein.
Genau, das hat Natalia gemacht, die Reportage. Sie ist jetzt leider nicht da, sie kann sicher noch sehr viel mehr Einblick geben. Aber dort war natürlich mega spannend, dass das wie so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Widerspruch, aber ich glaube, es hat uns beide sehr überrascht, wie gut das der Unterricht eigentlich ist in Bezug auf die Sensibilisierung. Und mit gut meine ich, reflektiert, sehr sensibel, sehr ein grosses Bewusstsein. Also, dass man eben zum Beispiel auch über Transpersonen redet. Das ist Wahnsinn, finde ich, für die Schweiz sowieso. Und dann aber auch für eine Institution wie die Polizei. Natürlich muss man auch im Hinterkopf behalten, die haben gewusst, dass Natalia kommt, die haben gewusst, dass Natalia Journalistin ist. Es ist insofern vielleicht ein bisschen ein glossy Einblick, den wir hatten, weil dem Gegenschneiden tun wir ja ein Interview mit zwei Polizistinnen, die zusammen Polizeischule gemacht haben und dann ein bisschen noch ein anderes oder ein umfassenderes Bild zeichnen. Aber es hat mich wirklich sehr erstaunt, wie gut das die Ausbildung ist. Sie hat sich allerdings auch verändert. Sie geht neu 2 Jahre. Bis vor wenigen Jahren ist sie nur 1 Jahr gegangen. Und neu hast du 1 Jahr Praktikum und 1 Jahr Schule. Genau, also es kann natürlich durchaus sein, dass das irgendwie eine von diesen Veränderungen ist, die jetzt langsam in Gang kommt. Dass man eben bessere Unterrichtspersonen hat, jetzt eben wie in ihrem Fall, aber schwierig zu sagen. Aber es hat mich auf jeden Fall überrascht.
Also ihr beschreibt ja auch so eine Szene, wo sie während 2 Stunden, wo reserviert ist, ist also eine kleine Zeit, wo sie eben so eine Ersteinvernahme nach einem sexuellen Übergriff üben. Und dort erklärt sie sehr geduldig, sehr anschaulich auch, wie es diesen Personen geht. Und dass sie sich da reinfühlen müssen. Und dass sie teilweise wirklich komische Fragen müssen stellen. Was hast du angehabt? Das ist ja genau so eine Frage, wo man das Gefühl hat, ja, sorry, willst du damit sagen, ich habe es provoziert? Das ist ja wirklich etwas, was auch so eine total stereotype Vorstellung ist. Ja, sie war einfach sexy. Mhm. Aber die Frage wird dann jetzt wieder einfach gestellt, weil sie das müssen. Sie müssen auch wissen, was der Täter angehabt hat. Und sie erklärt ja dann ihren SchülerInnen, dass es manchmal schon hilft, zu sagen, diese Frage müssen wir stellen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es da das Einfühlen braucht. Und so wie sie das erklärt und macht, da kommt ein ganz prägender Satz in diesem Interview. Wenn jede Einvernahme so wird ablaufen wie in diesem Schulbeispiel, dann würde es das Buch, das ihr zwei geschrieben habt, so nicht geben.
Mhm. Ja, das stimmt absolut. Also das ist extrem wichtig, eben, was du jetzt gerade beschrieben hast, was dort passiert ist in diesem Unterricht oder immer noch passiert, hoffentlich. Und ich glaube, das ist auch das, was ich gemeint habe, wenn ich eingangs sage, sehr oft das fehlende Bewusstsein oder? Und die fehlende Sensibilisierung. Es kann dir schon beigebracht werden in der Schule, eben, du musst die Frage stellen aus den und den Gründen. Es kann helfen, wenn du sagst, hey, ich muss die Frage stellen. Das ist immens wichtig. Das kann sehr, sehr, sehr einen grossen Unterschied machen. Aber ja, eben, die Realität zeichnet halt einfach ein anderes Bild.
Also so ein bisschen wie auch die Polizisten, die die Frau im ersten Beispiel aufgegriffen haben, oder eben, wo sie dann nicht haben schon viel. Es ist tatsächlich so, dass die Polizei nicht Personen, sonst würde sie kein Handy nehmen. Dann könntest du ja einfach ein Taxi brauchst. Aber sie hat es genau erklären und einfach anders umgehen. Und ich weiss nicht genau, ob sie dann gewartet haben an dieser Taxizentrale, bis ein Taxi gekommen ist, auch nicht. Also einfach so die Sachen, wo schon so viel geändert hat, dass ich halt wirklich erklären und dass ich einfach wirklich mehr wurde. In diesem Fall wirklich besser
als ja, weniger. Richtig, mega. Aber weißt du, also ich finde im Fall auch, jetzt in dem Fall, wenn eine junge Frau irgendwie am Morgen um 3 im strömenden Regen auf der Straße steht und sagt, hey, mir ist gerade das und das angetan worden, dann kannst du vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, wenn du nicht müsstest.
Ja, und vor allem wäre es ja gleich auch der Schutz vor weiteren Gewalttaten.
Mega.
Die Person ist völlig außer Kontrolle. Also, ich meine, sie kann auch eine Gefahr sein für die Verkehrsteilnehmenden, wenn wir jetzt so ein bisschen im Polizeiding bleiben. Ja, durchaus. Was mir während dem Lesen von dieser schönen Szene in der Polizeischule die ganze Zeit durch den Kopf ist und was sich dann leider auch bestätigt hat, dass eben Realität, also Theorie und Realität ganz weit auseinanderklaffen. Also ich habe das so gedacht beim Lesen, ja, das ist jetzt schön, aber die Schülerinnen und Schüler werden irgendwann in ein Polizeikorps gehen, wo irgendwelche Leute sind, die halt das ganz anders kennen, die das nie gelernt haben und die sagen, ja du, was ihr da alles gelernt habt in der Schule, das ist eh nicht umsetzbar, machen wir anders, bei uns läuft das nicht so. Und leider eben wird das dann im Interview mit den 2 ehemaligen Polizistinnen bestätigt. Auch dort kommt wieder so eine krasse Erkenntnis. Ihr habt geschrieben, mit allen ehemaligen Polizistinnen, glaube ich, oder geredet habt, alle haben gesagt, wenn sie Opfer von einem sexuellen Übergriff wären, würden sie damit niemals zur Polizei gehen. Mhm. Und wenn das die Polizei selber sagt, oder ja, ehemalige Polizistinnen, wahrscheinlich sagen es auch Polizistinnen, die noch voll dran sind, ja, dann läuft also wirklich etwas schief.
Ja, das ist auch etwas, wo, also wir haben eine im Interview, die eine ist ehemalige, eine ist noch aktiv. Und eben sogar, wenn sie aktive sind. Also das ist wirklich etwas, was uns beiden halt auch mega eingefahren ist. Also das ist so eine krasse Aussage. Und die Aussage hat aber mehrere Ebenen. Also einerseits eben der Umgang, den man vielleicht muss ertragen muss, die Scham, dass man nicht glaubt und so weiter. Aber halt auch eben zu wissen, wie lange es geht. Wie lange dass du das unter Umständen in deinem Leben mitträgst und immer wieder musst aufholen. Und ja, eben, dass man gewisse Sachen einfach nicht kann anders machen, wie eben zum Beispiel die Fragen, die man muss stellen. Also das ist durchaus leider eine gut begründbare Aussage. Und es bringt oft auch nichts, oft in grossen Anführungszeichen, weil also die Kriminalstatistiken lesen und richtig deuten ist auch so ein bisschen nicht ganz einfach, weil die Schweiz ja wegen dem Föderalismus ein sehr grosser Flickenteppich ist. Aber man weiss, eben von diesen 8%, wo Anzeige erstattet ist, ein Bruchteil, wo es dann zu einer Verurteilung kommt.
Weil man es eben nicht weiterzieht, weil man einfach merkt, oh Gott, so geht das nicht.
Unter also, anderem, ja.
Eben, das ist schon nur für die, die sich aufraffen, muss schon mal bedenken, es raffen sich auch noch mal wenige auf.
Mhm.
Ich glaube, das Schamgefühl, das du vorhin angesprochen hast, ist ein grosser Teil, aber eben auch das hartnäckige Gerücht, es werden gelogen. Da hat er auch eine schöne Zahl drin. Wenn ich mich richtig erinnere, 2,7% sind Unwahrheiten, was ist gleich viel wie bei allen anderen Straftaten.
Mhm.
Und in den ganzen Polizeikorps heisst es schnell mal, ja, die Lügenfrauen, die wollen sich nur rächen, die haben ihren Typ nicht bekommen.
Also rächen. Das ist effektiv auch so. Das haben das eben die Polizistinnen erzählt auf ihrem Chor, dass das so die Haltung ist. Und das ist kein kleiner Chor. Das ist nicht irgendwo in Uri oder so. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Das ist die Realität auf der Gore und das ist so gefährlich.
Also dir Vorurteile prallen einer Person entgegen, die gerade etwas extrem Schlimmes durchgemacht hat, also das Schlimmste von ihrem Leben. Und dann kommt sie an einen Ort her, wo eigentlich so für Recht und Ordnung sorgen sollte. Und hat nachher so eine Wand, die ihnen gegenüber prallt.
Also unter Umständen, gell? Ich glaube, es gibt auch einen Teil im Buch, wo wir sagen, das ist halt einfach Glück, wer das dir vis-à-vis hockt. Vielleicht hast du jemanden, der eine Weiterbildung gemacht hat. Jetzt gibt es nämlich auch, es gibt die Spezialeinheiten bei gewissen Polizeistellen, die Pickedienst haben. Und das sind nur Frauen, die werden dann geholt, wenn eine Frau sexualisierte Gewalt meldet. Die sind eben, wie gesagt, spezialisiert und auch weitergebildet, also noch sensibilisierter. Aber nicht jede Polizeistelle hat da, nicht überall ist der Wille da, so eine Weiterbildung zu machen. Und weil halt einfach eine nationale Regelung für das fehlt, weil wieder Föderalismus, eben ist es Glück, ganz schlicht und einfach Glück wert, dass ihr an diesem Tag vis-à-vis hockt. Und das darf nicht sein.
Eben auch Personalmangel überall, es zieht sich durch alle Branchen, auch bei der Polizei, dass man keine Zeit hat für Weiterbildung, was sehr wertvoll und sehr wichtig wäre, eben jetzt auch nach so einer Debatte, dass man eben so ein Kapitel so im Buch würde lesen gemeinsam und darüber reden. Aber ja, wenn halt einfach die Einsatzpläne so eng sind und eine regelmäßige Arbeitszeit, das drückt eh schon alles, findet man so, ja gut, okay, das ist jetzt nicht das Wichtigste, obwohl es natürlich etwas sehr Wichtiges wäre, aber man hat in dem Moment vielleicht zu Fuß geht, auch nicht um Leben und Tod. Das sind so ein bisschen die Sachen, oder, wo alles mitspielt. Also auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation, die den Frauen entgegenschlägt. Vielleicht als Schluss noch vom Polizeikapitel. Also wir werden ja eh immer wieder auf Polizei zu reden kommen. Eben, es gibt einige Sachen, die zuversichtlich stimmen. Eben Bettina Steinbach, die ich schon erwähnt habe, ist seit dem 93 in der Opferhilfe. Und sie hat gesagt, am Anfang sei sie das absolute Feindbild von der Polizei gewesen. Jetzt sind viel mehr Annäherung da.
Also das ist sicher, das ist auch sehr herzig, finde ich, oder nicht herzig, das ist nicht degradierend gemeint, aber so, das ist sehr charmant, wie sie das beschreibt, oder? So, wie die Opferstellen sind natürlich gewachsen aus radikal-feministischen Bewegungen und die Polizei eigentlich aus dem Gegenteil. Also die sind dafür da, um die Emanzen an den Demos dann zurechtzuweisen und so. Logisch ist, sind das Erzfeinde. Und sie beschreibt aber jetzt die Annäherung über die letzten Jahrzehnte. Und das ist extrem wertvoll und der einzige richtige Weg.
Es stimmt eben noch zuversichtlich, dass sich das verbessert, immer mehr.
Ja.
Aber ja, die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen ist das eine, das andere ist, dass es wirklich auch in die Gesellschaft ankommt. Und ich glaube, da sind wir noch ein bisschen länger unterwegs.
Mm.
Ich würde sagen, wir machen eine kleine Musikpause, um mal das harte Polizeikapitel aufzuführen, aber auch sehr, sehr etwas, was einfach weiterbringt. Und das mache ich jetzt für alle. Du hast noch Lieder mitgebracht, passende Girls Against God, Florence and the Machine. Warum das?
Ja, das ist ein kleiner Fun Fact zu unserem Buch. Das wäre eigentlich ein Teil gewesen in der Einleitung, den wir dann aber gestrichen haben. Ganz am Anfang, nein, nicht ganz am Anfang, ganz am Schluss haben wir darüber geredet, was wollen wir für eine Widmung machen in diesem Buch. Und dann haben wir auch lange an irgendwelchen Songzitaten herumgestudiert. Und das ist eben ein Song, wo wir sehr nah dran gewesen sind, einen Teil rauszunehmen für die Widmung. Aber ich finde, jetzt haben wir eigentlich viel die bessere Lösung gefunden.
Du hörst das feministische Streikradio.
What a thing to admit, but when someone looks at me with real love, I don't like it very much. Kinda makes me feel like I'm being crushed. Is this something that you would like to discuss? Good to be alive, crying in the cereal at midnight. If they ever let me out, I'm gonna really let it out. Listen to music from 2006 and feel kind. Sorry that you messed with me. Remember being in that basement with Tom Vick. Everyone treated us like the pets. Oh, tell me it's not over yet. In my darkest fantasies, I have a picture of waiting for your soundstage, suppressing all my private rage. But as my sister said, I'd probably last 6 days.
Das ist das feministische Streikradio. Das Radio zum heutigen landesweiten feministischen Streik. Und ich wünsche allen HörerInnen von Kanal K, Rabe, Radio X, Lora weiterhin eine gute Nacht, hoffentlich noch ein bisschen Ruhe, um dann für einen Streiktag fit zu sein. Für alle, die nicht schlafen können, spielen wir hier Auszüge von einem Talk, wo ich, Zara Bertschi, letzten März mit der Journalistin Miriam Sutter geführt habe. Sie ist Mitautorin vom Buch «Hast du Nein gesagt?», wo im Limmat Verlag erschienen ist. In diesem Buch geht es um den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Und jetzt schalte ich direkt wieder in den Talk.
Du hörst das feministische Streikradio.
Wir reden in dieser Stunde über das Buch selber, über den Inhalt, wie es aufgebaut ist und vor allem eben auch über die ganze Debatte rundherum. Und wir haben jetzt vor dem Song über das Polizeikapitel geredet, also eines von den drei Kapiteln im Buch. Es geht da in jedem Kapitel darum, eine Institution vorzustellen oder einen Apparat, wo eine Person durchläuft oder Kontakt zu einem hat, wenn sie sexualisierte